Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Untermieter. Ein Bug in der Fernzugangssoftware Citrix bereitet Sicherheitsexperten Kopfzerbrechen. Gesetzlos. Die fehlende Meldepflicht für IT-Schwachstellen macht die Infrastrukturen angreifbar. Löschhilfe. Maschinelles Lernen soll die User beim Aufräumen ihrer Dateien unterstützen. Und das digitale Logbuch. Win10-Migrant.
Es gibt eine Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, die 2016 veröffentlicht wurde. Bei allem Respekt, das hat den Namen Strategie nicht verdient. Das ist kein Strategiepapier.
So lautet das Resümee von Manuel Artuk. Artuk ist IT-Sicherheitsspezialist und einer der Sprecher der AG Kritis, einer Arbeitsgemeinschaft von Sicherheitsexpertinnen, die sich um kritische Infrastrukturen kümmern. Er sagte das dem Deutschlandfunk, als wir mit ihm über die Sicherheitslücken sprachen, die schon seit einigen Wochen in der Fernzugriffssoftware Citrix bekannt sind. Hier zeigt sich gerade besonders deutlich, dass das, was die Bundesregierung in diesem Bereich verabschiedet hat, bei der Gefahrenabwehr versagt. Derzeit laufen massive Angriffe auf Zugriff-Gateways von Citrix. Wie sieht die aktuelle Situation aus, Peter Welchering?
Ja, in Löwaden zum Beispiel, da hat ein Krankenhaus alle Verbindungen zum Kliniknetz kappen müssen. Und auch aus dem Bereich Transport und Verkehr sind Angriffe gemeldet worden. Also insgesamt kommen in den Hotlines, die einige IT-Sicherheitsunternehmen für ihre Geschäftskunden aufgesetzt haben, Hilferufe etwa aus Stadtwerken und aus öffentlichen Verwaltungen herein und das massenhaft. Die Folgen dieser Sicherheitslücken, die sind im Augenblick noch gar nicht abzusehen. Denn die Fernzugriffssoftware von Citrix, die wird ja von vielen Unternehmen und Behörden eingesetzt, damit eben deren Mitarbeiter von zu Hause aus oder wenn sie auf Dienstreisen sind, auf ihr Büro- oder Produktionsnetzwerk auch zugreifen können. Und Citrix ist deshalb in Europa, auch in Deutschland, sehr weit verbreitet. Durch diese Lücken, die jetzt festgestellt wurden, können Angreifer quasi beliebige Schadsoftware in die Systeme einbringen und das eben teilweise auch mit Langzeitwirkung. Und wenn man die entsprechenden Suchmaschinen für IT-Systeme mal anwirft, wie etwa shodan.io, dann kommt man auf mehr als 3000 Systeme allein in Deutschland, die für einen solchen Angriff derzeit anfällig sind. Übrigens, Stand Donnerstag sind laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nachweislich 1500 Systeme leicht angreifbar mit dieser Sicherheitslücke. Und das wird eben von vielen Sicherheitsexperten als ein Versagen der Sicherheitsstrukturen in Deutschland verstanden. Vor allen Dingen zeigt sich hier, dass die Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung solchen Bedrohungen eben nicht viel entgegenzusetzen hat. Und deshalb lautet die Forderung, wir müssen aus diesem Vorfall, bei dem wir vermutlich nochmal mit einem blauen Auge davonkommen werden, endlich lernen, endlich sicherheitspolitische Konsequenzen ziehen.
Ehe wir zu diesen Konsequenzen kommen, wollen wir kurz zusammenfassen, was denn in Sachen Citrix-Sicherheitslücken bisher passiert ist.
So richtig öffentlich wurden die Sicherheitslücken in der Fernzugriffssoftware Citrix am 23. Dezember 2019. An diesem Tag veröffentlichte das IT-Sicherheitsunternehmen Positive Technologies, dass ihr Experte Michael Klüchnikow eine Schwachstelle im Citrix Gateway und im Überwachungssystem entdeckt habe, die mehr als 80.000 Unternehmen weltweit gefährde. Als bekannte Blogger wie Günter Born am 24. Dezember, Heiligabend, diese Meldung aufnahmen und weiter verbreiteten, sah sich Citrix genötigt zu reagieren und empfahl Anwendern als Übergangslösung das Filtern von Anfragen per Hypertext-Protokoll, bis ein Sicherheitsupdate im Januar 2020 verfügbar sein werde. Allerdings wusste Citrix von diesen Schwachstellen schon früher, berichtet der Sicherheitsexperte Manuel Artuk, der sich in der AG Kritis engagiert.
Citrix lag die Lücke nachweislich mindestens am 17. Dezember schon vor, wenn nicht sogar früher. Im Rahmen eines Responsible Disclosures können sie die Informationen auch vorher erhalten haben, wovon man sehr stark ausgehen kann. Aber es ist eben so, dass sie natürlich erst nach diesem Vorfall, dass es wirklich publik wurde mit Angriff öffentlichkeitswirksam, erst reagiert haben, und das ist unserer Meinung nach zu spät. So geht's nicht.
Die Citrix-Verantwortlichen sehen das anders. Zu einem Interview mit dem Deutschlandfunk fand sich kein Citrix-Manager bereit. In einer schriftlichen Stellungnahme teilte Citrix dem Deutschlandfunk mit:
Wir haben sofort unseren Sicherheitsreaktionsprozess gestartet und einen Sicherheitshinweis mit detaillierten Maßnahmen zur Risikominimierung veröffentlicht. Diese Maßnahmen decken alle unterstützten Versionen unserer Software ab und beinhalten detaillierte Schritte, mit denen ein potenzieller Angriff über alle bekannten Szenarien hinweg gestoppt werden kann.
Gleichwohl wird es Sicherheitsupdates für diese Lücken erst ab dem 20. Januar geben. Zunächst für die Softwareversionen 11.1 und 12, für die Version 10.5 erst ab dem 31. Januar. Diese Sicherheitslücken müssten nach dem Dafürhalten vieler Sicherheitsexperten längst geschlossen sein. Bereits seit Jahren fordern sie eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Manuel Atuk.
Schwachstellen müssen gemeldet werden. Hersteller müssen eigentlich ganz klar dazu sozusagen gezwungen werden, eine Update-Pflicht zu haben und diese Updates auch für eine entsprechende Vertrags- oder Mindestlaufzeit bereitzustellen. Dann weiß ich als Kritisbetreiber, ich kaufe dieses Produkt ein, ich habe vor, das 10 Jahre, 20 Jahre oder nur 3 Jahre zu nutzen und dann muss der mir auch diese Updates in dem Zeitraum garantieren für Schwachstellen, die gemeldet werden.
Sogar Bundesinnenminister Horst Seehofer wollte die Meldepflicht für Sicherheitslücken in das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 einbringen. Seinen Beamten im Innenministerium hatte Seehofer auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung Anfang Dezember 2018 in Nürnberg deshalb auch schon angekündigt.
Aber das nehmen wir mit. Sie kriegen jetzt jede Woche die Frage, wo ist die Meldepflicht?
Doch bei den konkreten Beratungen zum zweiten IT-Sicherheitsgesetz war die Sicherheitslückenmeldepflicht dann kein Thema mehr. Die Sicherheitsbehörden und Militärs hatten sich durchgesetzt. Sie brauchen derartige Sicherheitslücken, damit ihre digitalen Angriffswaffen und ihre Spionagesoftware funktioniert. Hier fordern Sicherheitsexperten einen radikalen Politikwechsel.
Da stellt sich also die Frage, ob es zu einem solchen radikalen Politikwechsel in Sachen Meldepflicht für Sicherheitslücken überhaupt kommen wird. Sie beschäftigen sich ja schon seit einigen Jahren genau mit dieser Frage. Wie schätzen Sie das ein, Peter?
Also wenn wir uns vergleichbare Sicherheitsvorfälle der vergangenen Jahre anschauen, dann gab es da immer nur eine kurze politische Diskussion über eine Meldepflicht für Sicherheitslücken, teilweise dann auch aber ganz kurz nur im Bundestag. Und die verschwand eben sehr schnell, diese Diskussion. Sie verschwand deshalb, weil interessierte Stellen wie Nachrichtendienste, Militärs oder auch Unternehmen, die Spionage- und Angriffssoftware herstellen, genau dafür gesorgt haben. Und das erwarte ich eigentlich auch in diesem Fall. Denn die Lobbyisten der Geheimdienste, die Lobbyisten der Militärs und der Spionagedienstleister, die machen einfach in Berlin und Brüssel einen extrem guten Job. Gleichzeitig beobachte ich aber den Effekt, dass genau diese Diskussion in der IT-Sicherheits-Community öffentlicher geführt wird als früher. Also da hat sich tatsächlich etwas geändert und da positioniert sich die IT-Sicherheits-Community deutlicher, viel deutlicher und bringt auch konkrete Vorschläge ein.
Welche Vorschläge sind das?
Ja, zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aus den Strukturen des Bundesinnenministeriums herauszulösen, weil nämlich das Innenministerium ja auch für die Sicherheitsbehörden zuständig ist und diese Sicherheitsbehörden, die agieren ja gegen eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Ein weiterer Vorschlag ist die Quellcode-Hinterlegung bei Treuhändern, zu der die Softwarehersteller dann verpflichtet werden sollen. Und zwar, damit unabhängige Sicherheitsexperten in solchen Notsituationen, wenn eine Sicherheitslücke eben entdeckt wurde und vom Unternehmen nicht mehr oder nicht zeitig genug geschlossen werden kann, genau dies tun, damit die Schwachstelle beseitigen. Oder noch ein anderer Vorschlag. Sicherheitslücken von einer unabhängigen und sehr schnell arbeitenden Expertenkommission auf ihre Kritikalität hin bewerten zu lassen. Und dann viel schneller als heute mögliche Notfallmaßnahmen und natürlich auch die Beseitigung der Schwachstelle herbeiführen zu können. Aber alles das setzt natürlich eine Meldepflicht für Sicherheitslücken voraus, die wir eben Stand heute einfach nicht haben.
Wie müsste denn nach dem Dafürhalten der Sicherheitsexpertinnen das BSI positioniert sein, um das Vertrauen der Sicherheitsforscherinnen und der IT-Sicherheits-Community gewinnen zu können? Ja, und dann auch als Koordinierungsinstanz im Rahmen einer solchen Meldepflicht für Schwachstellen agieren zu können?
Ja, da wird in der Diskussion gern auf den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit verwiesen. Der ist aus der Struktur der Bundesministerien raus. Der hat genau diese Unabhängigkeit, die eben etwa für das BSI auch gewünscht wird. Und deshalb könnte diese Bundeseinrichtung, könnte der Bundesdatenschutzbeauftragte auch ein Vorbild für so ein, sagen wir mal, reformiertes BSI sein. Aber auch solche Reformen können nur ein Ergebnis bringen, wenn eben eine gesetzliche Meldepflicht für Sicherheitslücken eingeführt wird. Und zweitens wird in der Diskussion immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine defensive Sicherheitspolitik brauchen. Also eine Verteidigungsstrategie auch für die Cybersicherheit mit eben der Betonung auf Verteidigung. Denn wer digitale Angriffswaffen haben will, also eine Offensivstrategie anhängt, der braucht Sicherheitslücken. Wer aber eine defensive Cybersicherheitsstrategie machen will, der braucht eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Und deshalb gilt, bis dahin haben wir eben noch einen sehr langen Weg vor uns, weil das in der Politik so noch nicht Konsens ist.
Über Sicherheitsprobleme bei der Remote Access Software Citrix und der notwendigen politischen Diskussion darum berichtete Peter Welchering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Manchmal, da vermisst man das kleine Helferlein ganz doll. Defrag, dieses wunderbare Programm, das vermeintlich Ordnung ins Dateisystem brachte und stundenlang auf der Platte herumschrubbte, nur um die Partitionierung der Dateien zu verringern und so das System angeblich zu beschleunigen. So alle halbe Jahre kam der Rappel und es wurde aufgeräumt. Sinnlos aufgehobene Dateien, alte Texte und x-te Versionen von irgendwelchen Dokumenten, sie hätten sonst den Desktop zur Datenmüllhalde gemacht. Desktop-Messies lassen es eben so weit kommen, dass man vor lauter oller Dateien den Überblick verliert. Das kann man gerne zu Hause machen, aber auf dem Rechner im Unternehmen sollten sich die Computernutzer eigentlich genau überlegen, welche Dateien sie am besten dauerhaft speichern und welche sie besser regelmäßig löschen. Bei dieser Art Dateimanagement wollen nun Psychologen der Universität Erlangen-Nürnberg und Informatiker der Universität Bamberg helfen. Sie haben Dare to Dell entwickelt, eine Art Löschhilfe, nicht nur für Desktop-Messies. Darüber sprach ich mit Professor Ute Schmid von der Uni Bamberg.
Desktop-Messy ist das große Oberthema, dass man seinen Desktop zumüllt und ganz viele Aufgaben, egal ob erledigt oder unerledigt, auf dem Desktop geblieben hat und am Ende nichts mehr findet, denke ich, ist ein Phänomen, das viele von uns kennen. Aber ich glaube, dass viele von uns auch schon relativ gut wissen, dass sie ihren Desktop doch möglichst schlank halten sollten, auch aus Effizienzgründen. Aber unser Fokus ist erstmal, überflüssige Dateien, unnütze digitale Objekte im Arbeitskontext. Und hier haben wir ähnliche Probleme, dass es eben etwa Personen gibt im Arbeitsleben, die sehr ängstlich sind und lieber alles aufbehalten, sich aber vielleicht gleichzeitig nicht so gut konzentrieren können. Diesen Teil, den psychologischen Teil, den erforscht meine Projektpartnerin, die Professor Cornelia Niesen an der FAU Erlangen. Und wir entwickeln eben Machine Learning Algorithmen, die ermöglichen, auf eine sehr innovative und interaktive und vertrauenswürdige Art damit umzugehen und entsprechend dann hoffentlich solchen Müll loszuwerden.
Was ist denn daran falsch, Dateien so lange aufzubewahren, egal was drin ist, solange die Festplatte reicht?
Also zum einen ist es tatsächlich ein Energiespar- und Umweltschutzthema. Und mit Dateien kann das sehr, sehr kritisch werden, wenn Sie Terabyte über Terabyte an Daten in Clouds speichern. Braucht es wahnsinnig viel Energie, die entsprechenden Serverinfrastrukturen zu betreiben? Viele Unternehmen mieten sich inzwischen ja Cloud Space bei wieder anderen Unternehmen. Und das kostet einmal eben tatsächlich Energie. Das konkrete Unternehmen kostet es aber auch Geld.
Das kann ich nachvollziehen, wenn es darum geht, dass man eben halt Kapazitäten bei fremden Rechnern sich anmietet, aber auf meinem eigenen PC kann ich das nur schwerlich nachvollziehen.
Da haben Sie durchaus recht. Da ist es, denke ich, eher so eine Art psychologisches Phänomen. Ich gehe mal in die analoge Welt. Ich glaube, viele von uns kennen diese eine Ecke im Kleiderschrank, den Dachboden, den Keller, diese eine Küchenschublade und so weiter. Und auch wenn wir das nicht sehen, kann es schon auch belastend sein, so ein Gefühl, dass es unaufgeräumt ist, dass wir keinen Überblick mehr haben. Und ein ähnliches Gefühl haben Menschen teilweise, wenn sie über ihren Rechner, über ihren Desktop, über den Speicher, was sie an Dateien haben, haben sie eben ein entsprechendes Gefühl.
Diesen Menschen, die also, ich sag mal, ihre Dateien auflaufen lassen und sich nicht darum kümmern, ob sie gebraucht werden oder nicht, denen wollen sie helfen, und zwar mit künstlicher Intelligenz. Wie soll das funktionieren?
Was wir tun, wir verwenden einen Ansatz, der heißt Inductive Logic Programming. Und das Schöne an diesem Ansatz ist, dass sich wissensbasierte Techniken und Machine Learning unter einem Dach machen kann, sozusagen. Dadurch ist es uns möglich, dass wir harte Vorgaben, die etwa ein Unternehmen hat, wie Aufbewahrungspflicht bestimmter Dateien oder Löschpflicht für andere Dateien, dass ich die hart vorgeben kann. Und da wird nie etwas durch Machine Learning verändert. Sowas kann ich ja bei einem reinen, datengetriebenen Machine Learning-System gar nicht generieren. Und natürlich brauche ich für Datenmanagement im Unternehmen eine gewisse Sicherheit. Damit geht es los. Das wäre der wissensbasierte Teil. Das kombinieren wir eben damit, dass wir nach einem Kaltstart Nutzern Dateien in kleinerer Menge natürlich vorschlagen. Unser System sagt, diese Datei könnte man löschen oder kann man diese Datei löschen. Das wird eingeblendet im File Manager und nun kann man gucken und sagen, ja, die kann man tatsächlich löschen. Oder bei einer nächsten Datei sagt man, warum schlägt mir das System wohl vor? Und ja, da kommt jetzt was so ein Blackbox-System nicht kann. Unser Ansatz ist explainable. Das heißt, wir können aus der Entscheidungsregel, die das Modell gelernt hat, eine natürlichsprachige Erklärung erzeugen und dem Nutzer erklären, schau mal, ich schlage dir die Datei vor, weil sie ist älter als eine ähnliche Datei im gleichen Ordner, sie hat einen fast gleichen Namen und so weiter. Und dann kann der Nutzer sagen, ach ja, stimmt, das verstehe ich. Er kann nochmal in die Datei reinschauen, wenn er will, und dann sagen, ja, stimmt, kannst du löschen. Und jetzt kommt der spannende dritte Fall. Wenn der Nutzer sagt, nein, diese Datei soll nicht gelöscht werden, wird diese Information genutzt, dass das System weiterlernt. Und als besonderer Aspekt, den meines Wissens kaum Systeme bislang berücksichtigen, man sagt nicht nur, nein, ich korrigiere die Entscheidung des gelernten Klassifikators, sondern man sagt dazu auch noch, ich erkläre dir auch, welcher Teil deiner Klassifikation, du KI-System, falsch war. Das heißt, der Nutzer erklärt auch dem KI-System etwas. Und das ist für mich eine Richtung, in die generell auch in anderen Anwendungen zukünftige Machine Learning-Anwendungen gehen müssen, dass ich die Nutzer mit an Bord habe und dass ich interaktiv und transparent lerne.
Wenn man sich mal mit dem Löschen beschäftigt und darüber nachdenkt, wie man selber löscht, dann stellt man fest, dass man oft gerne, ich sag mal, ganze Haufen von Dateien löscht. Das heißt also nicht nur eine, sondern einen ganzen Ordner oder eine ganze Gruppe von Dateien, die irgendwie, und das weiß man dann als User, miteinander in Verbindung stehen. Das heißt also, wenn die eine Datei gelöscht werden, dann können im Prinzip auch die anderen Dateien gelöscht werden. Kann Ihr System so etwas auch lernen?
Das ist eine wirklich sehr spannende Frage. Aktuell kann es das nur teilweise. Man kann lernen, einen ganzen Ordner zu löschen mit allen Dateien darin. Also je nachdem, wie Sie Ihr Dateisystem selber organisieren, selber Ordner anlegen, wäre das also möglich, direkt eine ganze Gruppe von Dateien zu löschen. Ansonsten finde ich den Vorschlag sehr, sehr gut und da bedanke ich mich bei Ihnen, den nehme ich sehr gerne mit auf.
Na gut, das war zwar nicht die Intention meiner Frage, aber trotzdem, wenn es denn hilft, ist ja wunderbar. In welcher Form soll sich die Interaktion mit dem User tatsächlich gestalten? Wird es ein Dialogsystem sein? Wie versucht das System tatsächlich, das Wissen vom User zu übernehmen oder dessen Gewohnheiten kennenzulernen?
Die Gewohnheiten kennenzulernen funktioniert tatsächlich genau über diese Methode, diesen Ansatz des interaktiven Lernens. Ich beschreibe es Ihnen vielleicht nochmal an einem Fall. Sie haben gerade einen Text fertig geschrieben und schließen Ihr Textverarbeitungsprogramm. Der Tudell meldet sich und sagt, ich habe in dem Ordner, in dem wir uns gerade befunden haben zum Beispiel, folgende 5 Dateien gefunden, von denen ich dich mal fragen möchte, ob du die löschen magst. Und dann kann man eben sich angucken, ach ja, die Dateiversion 3 kann ich locker löschen, weil ich bin inzwischen bei Version 7 und ich weiß, die brauche ich nicht, dann sage ich ja, lösche. Bei einer anderen Datei sage ich, ich verstehe den Löschvorschlag nicht, was hat denn mein System gelernt, aus meinen vorigen Entscheidungen. Ich möchte die Erklärung sehen. Und das machen wir so, dass wir hier tatsächlich vollautomatisch, allerdings recht einfach, eine natürlichsprachige Erklärung generieren. Und dann kann der Nutzer eben sich entscheiden zu sagen, ja, das verstehe ich, oder das System korrigieren. Und durch dieses Korrigieren und inkrementelle Lernen passt sich das System schrittweise an. Jetzt ist der Knackpunkt, wie gut das System lernen wird, technisch gesehen liegt es am Sampling. Also welche Dateien biete ich dem Nutzer an? Wenn ich immer nur Dateien anbiete, von denen sich mein System, mein Lernsystem schon sehr sicher ist, dass die irrelevant sind, dann lernt mein System nicht wirklich mehr dazu. Das heißt, ich brauche jetzt auch noch einen auf Statistik basierenden Mechanismus, der mir ein bisschen über Verteilungsannahmen überlegt, manchmal auch Dateien reinzunehmen, die man nicht löschen soll. Wenn ich das zu viel mache, denkt der Nutzer, was für ein dummes System, das schlägt mir dauernd Dateien vor, die ich garantiert nicht löschen will.
Das war Professor Ute Schmid von der Universität Bamberg über das Projekt Dare to Dell, cleveres Löschen.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 37528.
Digga, hast du Gardinen?
Klar, gerade zugezogen, wird doch schon dunkel.
Was würdest du machen, wenn die durchsichtig wären?
Wer hängt sich denn einen Duschvorhang vors Fenster?
Kannst du so nennen, Windows.
Windows? Bist du Migrant? Hast du etwa?
Ja, ich habe.
Warum?
Mein neuer Boss lässt mich sonst nicht zu Hause arbeiten.
Geht doch auch mit Linux.
Linux? Die haben da so Uralt-Anwendungen, noch aus Win95er-Zeit. Irgendwelche Sachen laufen da, die sie sich nicht trauen abzuschalten.
Warum nicht?
Weil der Opa, der es denen im letzten Jahrhundert programmiert hat...
Hey, nix gegen Opas.
Nee, im Gegentum. Der war da schon 70, ein super Coder. Jetzt ist er im Heim und schreibt nur noch mit der Hand.
Programme?
Nee, Briefe, Postkarten, Tagebuch und so.
Warum?
Ist sicherer, kann niemand mitlesen, sagt er. Niemand.
Briefträger?
Briefträger, chronisch unterbesetzt. Die haben doch dafür keine Zeit mehr. Sicherer als digital, sagt Opa. Außerdem können Opas Urenkel später noch lesen, was der seinen großen Lieben mal geschrieben hat.
Kann er doch als PDF speichern.
Ich meine, virenfrei. Weißt du, ob's dann für PDFs noch Betriebssysteme gibt? Und wenn, ob Virenscanner in 100 Jahren noch historische Exploits kennen?
In 100 Jahren? In 10 Jahren schon. Ist wie auf dem analogen Bauernhof. Die Futtertröge bleiben, nur die Schweine wechseln. Die Tricks bleiben immer dieselben. Und was ist jetzt mit deinem Windows 10? Kannst du doch aus einer Linux-Sandbox starten.
Ja.
Dann siehst du wenigstens, was alles nach Redmond geht.
Ist alles zu langsam. Außerdem sowieso egal.
Warum? Wer ist denn dein neuer Boss?
Ein Arzt.
Oha, ich sag nur Gesundheitskarte.
Sag lieber kranke Kassenkarte und... Citrix.
Oha, warum diskutieren wir eigentlich über Totalüberwachung, wenn's uralte Lücken gibt? Wir könnten doch alle erpressbar sein mit dem, was da abfließt und bei der NSA landet.
Könnten? Das begreift sogar Zensursula inzwischen.
Zensursula? Die ist doch gar nicht mehr... Oh, was hat sie begriffen?
Dass Löschen besser ist als Sperren.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Horst Seehofer hält einen schnellen 5G-Ausbau ohne Huawei für unmöglich. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Der Bundesinnenminister sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass sich der Netzausbau um Jahre verschieben würde, wenn man chinesische Anbieter ausschließe. Er sei, Zitat, dagegen, ein Produkt aus dem Markt zu nehmen, nur weil die Möglichkeit besteht, dass etwas passieren könnte, führte Seehofer aus. Unter den Christdemokraten gibt es Bestrebungen, den chinesischen Netzwerkausrüster von 5G-Ausbau auszuschließen.
Der amerikanische Geheimdienst NSA hat eine Sicherheitslücke bei Windows gefunden.
Der Geheimdienst hat Microsoft auf den Fehler hingewiesen. Der Konzern hat die Lücke mit einem am Dienstag veröffentlichten Update geschlossen. Es handelte sich um einen Fehler bei der Überprüfung von Signaturen. Er führte dazu, dass Windows unter Umständen gefälschte Vertrauenswürdigkeitszertifikate akzeptierte. Dadurch hätte es passieren können, dass sich Schadsoftware gegenüber dem Betriebssystem als legitimes Programm ausweisen kann. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, stufte die Schwachstelle als kritisch ein und riet Windows-Nutzern, das Update umgehend zu installieren.
Die EU könnte automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten.
Das geht aus dem Entwurf eines Weißbuchs hervor, über das das US-Magazin Politico berichtet. Demnach könnte der Einsatz von Gesichtserkennung für bis zu 5 Jahre ausgesetzt werden. Bis dahin würde man Schutzvorkehrungen entwickeln, um die Risiken der Technologie abzumildern. Laut dem Bericht will Margarete Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, das Schreiben im Februar Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentieren.
Der PC-Markt ist seit fast einem Jahrzehnt erstmals wieder gewachsen.
Das berichten Analysten der amerikanischen Marktforschungsfirma Gartner. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Verkäufe von Notebooks und Desktop-PCs um 0,6% auf 260 Millionen Stück gestiegen. Das letzte Mal habe der PC-Markt im Jahr 2011 eine Wachstumsphase erlebt. Als Grund führen sie die am Dienstag ausgelaufene Unterstützung für das Betriebssystem Windows 7 an. Im Zuge des Umstiegs auf Windows 10 hätten viele Unternehmen neue Hardware angeschafft.
US-Präsident Trump schaltet sich in den alten Verschlüsselungsstreit mit Apple ein.
Trump kritisierte auf Twitter, dass der Konzern sich weigere, Behörden Zugang zu verschlüsselten Daten auf iPhones zu gewähren. Vor Trump hatte bereits Justizminister William Barr von Apple gefordert, beim Überwinden der iPhone-Verschlüsselung behilflich zu sein. Im konkreten Fall geht es um 2 Smartphones eines saudischen Offiziers, der im Dezember 3 US-Soldaten in Florida getötet hatte. Apple weigert sich kategorisch, Ermittlern eine Hintertür einzurichten, mit der sie den Passwortschutz eines gesperrten iPhones umgehen könnten. Derartiges würde die Sicherheit aller Nutzer verschlechtern und könnte von Kriminellen missbraucht werden.
Googles Mutterkonzern Alphabet befindet sich jetzt auch im 1-Billion-Dollar-Club.
Die Aktie des Tech-Konzerns Alphabet verzeichnete am Donnerstag einen leichten Kurssprung und erreichte einen Wert von knapp über 1.450 Dollar. Das hob den Börsenwert des gesamten Konzerns auf über 1 Billion. Zuvor war das den Unternehmen Apple, Microsoft und Amazon gelungen. Der Online-Versandhändler Amazon rutschte inzwischen aber wieder unter die 1-Billion-Dollar-Marke.
Sternzeit, 18. Januar. Neue deutsche Weltraumwelle. In den 80er Jahren schwappte die neue deutsche Welle in die Hitparaden. Einige dieser Lieder sind Astronomie- und Raumfahrt-Evergreens. Der Musiker Hubert K. hat gleich 2-mal astronomisch aufhorchen lassen. Legendär ist sein Song Sternenhimmel. Darin steht ein Liebespaar in der Südsee, sieht in den Abendhimmel und der Sänger hofft, dass der gute Mond am Firmament spürt, wie seine Sehnsucht brennt. Wie genau die Romanze unter dem Himmelszelt ausgeht, bleibt offen, aber der Text zeugt von astronomischen Kenntnissen. Das gilt auch für den Kultsong von Sonnenfinsternis-Fans. Wenn der Mond die Sonne berührt, beschreibt so ein Himmelsspektakel. Weiter heißt es, wenn das Licht den Schatten verführt, sind wir den Sternen so nah. In der Tat, wenn der Mond die Sonne berührt, sie also verfinstert, regiert der Schatten und die Sterne erscheinen am Himmel. Aber hoffentlich sind die Liebenden länger gefühlt den Sternen nah als nur während einer allenfalls 7 Minuten andauernden totalen Sonnenfinsternis. Der Klassiker unter den Raumfahrtschlagern ist Major Tom von Peter Schilling. Der Song handelt von einem Astronauten, der nach dem Start völlig losgelöst von der Erde, völlig schwerelos, auf eigene Faust in den Tiefen des Alls entschwindet. Major Tom denkt sich, all die wissenschaftlichen Experimente, was nützen die am Ende? Und das war 1982 womöglich sogar vorweggenommene Kritik an der manchmal etwas ziellosen Forschung auf der Internationalen Raumstation.
Alpin geht es gleich bei Streitkultur weiter um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Hat Skifahren noch Zukunft? Das ist das Thema heute. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.